doch wohl noch der Nazi.
Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf UI24TV.
Willkommen bei Fellner Live. Wir freuen uns, dass heute bei uns sind Grünen-Politiker Hans Arsenovic und außerdem Journalist Richard Schmidt. Schön, dass
Sie da sind.
Danke
für die Einladung.
Wir sprechen jetzt gleich mal über den ersten Auftritt der Ampelregierung heute im Nationalrat. Da gab es die ersten Reden. Was mir aufgefallen ist, Andi Babler hat als Vizekanzler gesprochen und hat gemeint, es sei eine große Erleichterung, dass jetzt diese Regierung da ist. Er hat wortwörtlich gesagt, für die Mehrheit der Bevölkerung ist diese Regierung eine große Erleichterung. Wir haben gestern eine Umfrage gezeigt. Wir haben die erste große Umfrage durchgeführt seit der Angelobung der Bundesregierung. Und da sieht es ganz anders aus. Wir haben abgefragt, wie schaut die Zufriedenheit mit der Regierung aus? Wie bewerten Sie das Ergebnis der Regierungsverhandlungen? Und da sehen wir, 47% sagen, sie sehen das negativ. Sie sehen das Ergebnis der Regierungsverhandlungen negativ. 29%, das ist der größte Wert, sagen, sie sehen das Ergebnis der Regierungsverhandlungen sehr negativ. 6% sagen, es ist sehr positiv, 18% sagen eher positiv, also zusammengerechnet sehen 24% das Ergebnis der Regierungsverhandlungen positiv. Das ist nicht die Mehrheit. Nicht so, wie Andi Babler gesagt hat. Schauen wir uns als nächstes noch das Vertrauen an. Wie vertrauenswürdig ist für Sie die österreichische Bundesregierung? Auch das haben wir abgefragt, auch das haben wir Ihnen gestern Abend bei Fellner Live gezeigt. Schauen wir es uns jetzt noch mal an. 22% sagen, die österreichische Bundesregierung ist vertrauenswürdig. 46% sagen, die Regierung ist nicht vertrauenswürdig. Und jetzt die Frage an die beiden Herren im Studio. Ich darf mit Richard Schmidt beginnen, langjähriger Journalist. Du hast schon viele Umfragen erlebt. Was sagst du zu dieser Umfrage?
Ich glaube schon, dass das so ziemlich die Volksstimmung trifft. Man ist insofern unzufrieden, weil ja hier die großen Zukunftsprojekte fehlen. Man ist ja auch heute bei der Regierungserklärung nur vertröstet worden, zurückerinnert worden, wie das damals schön war mit Fiegel und Raab, damals wie die Republik aufgebaut worden ist. Naja, das erinnert schon ein bisschen so, wir liegen alle in Trümmern nach einer schwarz-grünen Bundesregierung und müssen jetzt wieder das Land aufbauen, nachdem es 4 Jahre schwarz-grün gegeben hat. Also diese Vergleiche von Christian Stocker, die haben das dann schon ein bisschen verschärft, wie schlimm es eigentlich uns stehen sollte oder muss. Und das ist jetzt schon diese Grundstimmung. Ja. Es fehlt für mich, und das wird ja auch an den NEOS kritisiert, Agenda Austria hat das auch kritisiert, es fehlen die großen Reformen. Ja. Man nimmt den Pensionisten ein bisschen was von der Krankenversicherung weg und belastet sie dann mehr. Man nimmt dort was weg, man schaut, dass man den Klimabonus nicht mehr auszahlt. Also lauter so kleine Sticheleien. Irgendwie will man schauen, dass man dann dieses riesige Budgetdefizit, das die ÖVP, die jetzt wieder in der Regierung ist, mitverschuldet hat, das muss man auch mal sagen, also es waren nicht die Grünen alleine, will man schauen, dass man das wieder in den Griff kriegt. Und da fehlen die großen Reformen. Mir fehlt da, und wahrscheinlich den meisten Österreichern, die bei dieser Umfrage da mitgemacht haben, fehlt irgendwo so der Weitblick. Ja. Ich will ein KI-Zentrum im 9. Bezirk haben. Ich will eine neue Universität gründen mit Schwerpunkt Cybersecurity und KI. Also irgendwas in die Zukunft gerichtetes. Wir haben mit Elon Musk verhandelt für eine Tesla-Fabrik in Österreich. Irgendwas, was ein bisschen Zuversicht gibt, dass mit diesem Land bergauf gibt. Nicht einmal irgendein Bauprojekt kommt vor, außer dass wir wissen durch den Herrn Bürgermeister von Wien, dass der Lobautunnel gebaut wird. Aber nichts Gröberes. Ja? Und deswegen, glaube ich, ist die Grundstimmung so, wenn man wird weiter wursteln, 2 Jahre, 3 Jahre, so lange, bis sich diese Regierung selber in die Luft sprengt. Die Regierungserklärung war ja höchst negativ. Ja, also ich finde, das war ein Stimmungskiller, diese Regierungserklärungen. Christian Stocker hat Raab und Fiegel zitiert. Der Andi Babler hat eine Rede gehalten wie am Stammtisch von Dreiskirchen. Und die Frau NEOS Außenministerin weiß nicht, ob die überhaupt gewusst hat, dass sie heute im Parlament ist. Also das war ja völlig derangiert, war sie. Ja? Also das war ein Chaos, was die für eine Rede abgeliefert hat. Die soll sie jetzt einmal ein bisschen besinnen auf ihren neuen Job, dass sie auch einen Redenschreiber kriegt, einen guten, der wirklich ein Konzept für eine Rede einmal erstellt, soll früher schlafen gehen und wenn es krank ist, soll sie sich krank melden.
Über die Reden sprechen wir gleich. Ich würde noch einmal gern auf die Umfrageergebnisse eingehen, weil die natürlich heute schon hohe Wellen schlagen. Auch andere Medien berichten über diese Umfrage. Wie gesagt, die Stimmung ist negativ dieser Regierungsverhandlungen gegenüber. Wir haben ja gefragt, wie bewerten Sie das Ergebnis der Regierungsverhandlungen? 47% haben gesagt, wir sehen das Ergebnis negativ. Wie sehen Sie diese Zahl?
Also ich glaube, das, was Andi Babler gemeint hat, dass die Mehrheit der Bevölkerung zufrieden ist, dass es jetzt einmal
sehr erleichtert
ist, dass es überhaupt eine Regierung kriegt. Weil das, glaube ich, das könnte die Mehrheit der Bevölkerung sein.
Aber Sie sind nicht zufrieden und Sie haben
erleichtert, dass es überhaupt eine Regierung, wenn man dann genauer nachfragt, mit dieser Regierung. Ich muss Herrn Schmidt in vielen Recht geben. Die Regierungserklärungen von heute waren ernüchternd für mich. Es war so ein Status quo bewahrend, irgendetwas daherquatschendes. Beim Herrn Stocker, ich habe auch geglaubt, ich höre schlecht, die Partei, die seit wie vielen Jahren den Finanzminister stellt in der Regierung, ist, ich weiß gar nicht, 37, 38, ich weiß es gar nicht, ja, die letzte Regierung maßgeblich für das Budget verantwortlich war. Und es waren nicht die Grünen, es war nicht das Kulturbudget oder das Sportbudget, das Budget hat explodieren lassen. Es waren schon andere Dinge.
Also, ist sie die Frau Gewessler?
Ja, aber die Frau Gewessler, zu dem wollte ich auch sagen, die einzige, die quasi eine Gegenfinanzierung gemacht hat, weil sie hat ja den Klimabonus, der ausbezahlt wurde, wurde wenigstens gegenfinanziert mit einer CO2-Steuer. Also die einzige, die es eigentlich richtig gemacht hat, die wird jetzt immer Sündenbock hingehalten. Das finde ich wirklich lächerlich, wie sich da die ÖVP wegputzen versucht. Und ich hätte mir auch ehrlich gesagt wirklich gewünscht, dass man jetzt sagt, so, wir schauen jetzt vier und schauen die Herausforderungen der Zukunft, die da auf uns zukommen, die künstliche Intelligenz im 9. Ich weiß nicht, ob ich eine Tesla-Fabrik als Zukunftsprojekt genannt hätte. Wahrscheinlich nicht, aber ja, das fehlt. Wo ist die Zuversicht? Wo ist das? Wo sind die konkreten Projekte in die Zukunft? Und für mich am allerschlimmsten, dass das einzige Ministerium, was wirklich zukunftsgerichtet war in der Vergangenheit, nämlich ein Klimaministerium, was die Herausforderung der nächsten Jahre, die größte Herausforderung stemmen sollte. Und wir haben heute 24 Grad gehabt, Anfang März. Also wir werden das schon wieder erleben diesen Sommer. Da kommt gar nichts. Das ist das Einzige, was zerschlagen wurde. Und das tut mir eigentlich sehr leid. Und ich denke mal, okay, ich bin auch froh, dass wir jetzt eine Regierung haben.
Naja, wir haben aber das Klimaministerium jetzt und schon haben wir 24 Grad. Ne? Wahnsinn.
Aber es zeigt, dass diese Herausforderungen real sind, dass sie da sind, dass wir da was tun müssen, dass diese Transformation der Wirtschaft ansteht, auch der gesamten Gesellschaft. Und da investieren wir nichts, da fahren wir zurück und versuchen, das irgendwie zu verwalten, ist mir viel zu wenig, ehrlich gesagt, was da heute passiert ist.
Naja, und der große Katzenjammer kommt ja erst, die ist ja so in Nebensätzen mitgeschwungen, dass man bei den Ministerien ja jetzt gewaltig sparen muss, bei jedem einzelnen Ministerium. Also einerseits leistet man sich dann beim Bundesheer, sagt man, koste es, was es wolle, den Spruch kennen wir ja schon, wir leisten uns ein Sky-Shield um 6 Milliarden oder wissen wir ja gar nicht, wie viel genau das kostet, dann mit den Personalkosten dazu. Hat uns ja noch niemand bisher erklärt. Und andererseits sagt man, ja, beim Bundesheer sparen wir aber dann beim Budget doch einmal 166 Millionen weg im Jahr. Also das ist schon diese Großmannssucht, die man einerseits vorgibt, dass man hat. Wir wollen uns wirklich was Großes leisten, wollen da mitspielen bei den NATO-Partnern. 6 Milliarden ist genau übrigens der Betrag, den wir einsparen, so einer Steuerzahler. Ist ja auch grotesk, ja, dass man sich das so gegenrechnen kann. Und bei den Ministerien, dann sparen wir doch bei dem einen Ministerium, beim anderen Ministerium, wird auch spannend beim Innenministerium, wo wir mehr Exekutive brauchen, aufgrund der Zuwanderungssituation, dass man auch dort sparen soll. Also da wird es ordentlich krachen. Da werden wir in den 2 Jahren einiges erleben, wo man nur mehr den Kopf schütteln, weil es weniger Polizisten dann geben wird, weil die weniger Geld kriegen, auch weniger Überstunden machen können. Und das ist alles noch versteckt in diesem ganzen Regierungsprogramm drinnen. Also da kommt noch einiges auf uns zu.
Ich würde noch einmal gern auf die Aussage von Andi Babler eingehen. Er hatte eben heute im Parlament gemeint, die neue Regierung sei eine große Erleichterung für die Mehrheit der Bevölkerung. Unsere Umfragen zeigen genau das Gegenteil. Die Regierung wird sehr negativ gesehen. Wie lang kann man denn die Stimmung in der Bevölkerung ignorieren?
bis zur nächsten Wahl. Sehr lang, wenn er es doch anlegt, 5 Jahre.
Und welche Auswirkungen hat das?
Ja, es ist nicht angenehm, ja, gegen eine Stimmung, weil es ist ja nicht die Stimmung. Die Stimmung der Bevölkerung tragt sich ja fort auf die Medien. Wir diskutieren darüber. Er wird immer öfters angesprochen. Das wird passieren und passiert ja auch schon. Aber er hat bewiesen, dass er da ein sehr dickes Fell hat, auch was intern betrifft. Ja, weil es gibt ja schon sehr die ersten internen Diskussionen innerhalb der SPÖ-Fraktion. Ich sage nur, dass der Herr Finanzminister mit seinem Vorschlag, den er, glaube ich, gestern oder vorgestern aus dem Hut gezaubert hat, die Energieversorger höher zu besteuern, dort wieder zurückrudern müssen. Also da hat es sicher schon intern gegeben, weil das auch die Wienenergie betrifft. Ja, es ist nicht angenehm, aber auf der anderen Seite, ich habe das Gefühl, dass es im Moment alles abprallt und dass sie derweil nicht beunruhigt.
Also Sie sagen, die Auswirkung ist nicht so angenehm. Denken Sie, hat es noch mehr Auswirkungen, wenn man als Regierung nicht die Beliebtheit der Bevölkerung hat?
Naja, es geht nicht ewig so weiter. Ja. Also man kann nicht eine Umfrage nach der anderen verlieren. Man kann auch nicht, es gibt dann irgendwann Landtagswahlen und es gibt in Österreich sehr durchaus starke, mächtige Landesparteichefs von jeder einzelnen Partei. Also die würden sich dann schon sehr bedanken, wenn man dann die ÖVP bei Nummer 14-15% hätte oder die SPÖ bei 18% und dann in der Landtagswahl gehen muss. Also das ist nicht angenehm. Ja? Und da glaube ich, da fängt es schon zum Rumoren an. Aber, da bin ich ganz bei Hans Arsenovic, prinzipiell kann man da jetzt eine dicke Haut haben und sagen, wir regieren die nächsten 4 Jahre durch. Es ist mir egal, was irgendwer sagt, egal, was irgendwer schreibt auch. Ob das dann wirklich so angenehm ist. Und da ist heute eine große Chance auch vertan worden bei den Regierungserklärungen. Man hätte heute die Herzen der Österreicher gewinnen können für dieses sehr exotische Experiment für uns. Das ist ja eine Dreierkoalition, sehr exotisch für uns. Da hätte man heute viel mehr, so wie es Christian Stocker ein bisschen gemacht hat, auf die Österreicher zugehen müssen und sagen, bitte gebt uns eine Chance, wir bemühen uns nach Herzenskraft, wir strengen uns an, wir schauen, dass wir auch möglichst schnell wieder mit den Steuern runterkommen, wir schauen, dass wir euch bald entlasten können. 2 Jahre werden ein bisschen hart werden, aber helft uns und gemeinsam packen wir das an. Aber es ist ja dazu benutzt worden bei dieser Andreas-Babler-Rede, dass man auf den Herbert Kickl hinhaut. Das ist doch Schnee von gestern. Ja? Da kann ich doch nicht eine Regierungserklärung nehmen, um auf einen Oppositionspolitiker hinzuhauen. Das ist sowas von Biertischmanier. Das kann in Dreiskirchen machen, aber nicht im Hohen Haus. Und dann diese wirklich verkackte Rede von Meindl-Reisinger, war ja gar nichts. Also da gibt es ja auch keine Zukunftsperspektive, kein Handreichen an die Bevölkerung. Null. Also da ist schon sehr viel passiert, was eigentlich nicht hätte sein müssen. Das hätte man ernster nehmen müssen. Gestern waren ja alle 3 noch in Brüssel, sind wahrscheinlich erst spät in der Nacht zurückgekommen und dann schustert man schnell eine Regierungserklärung hin. Nein, der wichtigere Termin wäre heute gewesen, am Freitag, um die Herzen der Österreicher zu gewinnen. Und es ist relativ wurscht, was die von der Leyen über den Herrn Stocker sagt, ob der jetzt nett ist, sympathisch ist oder wie auch immer. Ja? Also das wäre das Wichtige für das Land gewesen. Da sind die Prioritäten eindeutig falsch gesetzt worden. Und für ein Bild mit dem Volodymyr Zelensky hat man vielleicht ein bisschen zu wenig die Regierungserklärung ernst genommen.
Alle 3 Ampelchefs waren in Brüssel vertreten. Schauen wir uns noch eine weitere Umfrage an, die wir gestern schon gezeigt haben bei Fellner Live. Große Umfrage, wie immer von der Lazarsfeld Gesellschaft durchgeführt. Wir haben gefragt, welche Partei hat die besten Ideen und Konzepte für Österreich? 28% sagen die FPÖ, da gibt es jetzt sogar ein kleines Plus. Die ÖVP sagen 9% ist die Partei mit den besten Ideen und Konzepten. SPÖ 11%, da gibt es ein Minus. Neos ebenfalls ein Minus. 10%, 6% die Grünen. Wie seht ihr diese Umfrage zum Start der ersten Dreierkoalition?
Ja, ich bin ja überrascht, dass die Neos sogar besser abschneidet als die ÖVP da bei dieser Umfrage. Also das muss ja auch einmal bei der ÖVP einige wachrütteln, ob man da wirklich jetzt die besten Konzepte hat für die Zukunft, wenn sogar eine Mini-Partei da besser abschneidet. Und das Zweite ist natürlich, was wir ganz rechts gesehen haben, dass 34% sagen, eigentlich gar niemand von diesen. Ja? Also da muss man ja auch einmal zum Nachdenken anfangen, machen unsere Politiker wirklich die Performance, die wir uns wünschen, oder sind die in ihren Elfenbeinturm so gefangen und in ihre Pseudothemen, die sie sich gegenseitig vorwerfen und was sie sich für gegenseitige Aggressionen an den Kopf werfen, dass sie ja schon lange nicht mehr bei dem sind, was uns als Bevölkerung interessiert. Das ist die Teuerung, das ist die Sicherheit auf unseren Straßen, das ist auch die Migrationsthematik und natürlich, dass kein Betrieb mehr zusperrt, dass die Jobs wieder gesichert werden. Und das alles, ja, das fällt dann auch bei diesen Regierungserklärungen, sondern das alles so Nebensätze. Ja, wir werden auch schauen, dass wir die Wirtschaft voranbringen. Ja, eh.
Das Spannende ist bei diesen Umfragen ist ja, wenn man, man muss ja das immer in Relation zum Parteiergebnis setzen. Ja? Also sind die eigenen Wähler und Wählerinnen, finden die wenigstens, dass die eigene Partei, die ich gewählt habe, auch die besten Ideen hat. Ja? Und trifft in dem Fall zum Beispiel auf die FPÖ ziemlich zu, ja? Dass man sagt, okay, die FPÖ-Wähler und Wählerinnen finden, dass die FPÖ die besten Ideen
hat. Ist genau das Ergebnis.
Ja? Aber besonders krass, wie der Schmidt gesagt hat, bei der ÖVP und bei der SPÖ, also besonders bei der ÖVP, also wenn weniger als die Hälfte der eigenen Wähler und Wählerinnen findet, dass die Partei, die ich gewählt habe, nicht die besten Ideen hat, da stimmt ja alles nicht. Ja. Und ich muss dazu sagen, auch wenn ich den Auftritt von Herrn Stocker anschaue in den letzten Monaten, der mit derselben Emotion zuerst zum Kickl gesagt hat, kann er Maxi, und die ersten Gespräche eingeleitet hat, dann von heute auf morgen umgeschwenkt ist auf blau-schwarz, mit derselben Emotion und so dann hat, wie wenn das eh ganz normal ist, dann wieder zurückgeschwenkt ist, jetzt in derselben Emotion sagt, es wird eh alles gut, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, der spricht, aber trau ihm zu, dass der für die Zukunft meines Sohnes verantwortlich ist. Mein Sohn ist 19, ich muss sagen, nein.
Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann sind wir gleich wieder da. Bleiben Sie bei uns.
Live, die großen Interviews, aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf UE24TV.
Grünpolitiker Hans Arsenovic und Journalist Richard Schmidt sind bei uns. Wir haben uns schon einige Umfragen angesehen. Gestern haben wir die erste große Politumfrage seit Angelobung der neuen Regierung präsentiert, wie immer durchgeführt von der Lasersfeld-Gesellschaft. Schauen wir uns noch zwei weitere Grafiken an, die wir vorbereitet haben. Hier kommt die Kanzlerfrage. Also, wenn man die Bevölkerung fragt, wen hätten Sie gern zum Kanzler, dann sagen 37% Herbert Kickl, 15% sprechen sich für den neuen Kanzler Christian Stocker aus. 16% hätten gern Andi Babler zum Kanzler, mehr als Christian Stocker. 14% sagen, sie hätten gern Beate Meindl-Reisinger. 7% Werner Kogler. Wie seht ihr diese Kanzlerfrage?
Naja, eine Katastrophe, ein Debakel für Christian Stocker. Ich habe es halt auch in der Früh geschrieben. Also das ist ja wirklich bei der Medienpräsenz, die dieser ÖVP-Chef in den letzten zwei Wochen gehabt hat, vor allem positive Medienpräsenz mit ständigen Interviews, mit ja, Auftritten in der ZIP und allem drum und dran und einer Gesamtmedienlandschaft, die er eigentlich zu 80% Herbert Kickl feindlich gesonnen ist in Österreich, muss man sich schon fragen, ist der Herbert Kickl noch immer bei 37%? Das ist ja gigantisch und für Christian Stocker eine Katastrophe. Also jetzt ist ja schon länger bekannt, dass er erstens einmal ÖVP-Chef ist, dann ist auch länger bekannt, dass er jetzt Kanzler wird. Also da hätte es ja irgendwann einmal einen Sympathieausschlag gegeben, dass er jetzt zumindest auf 18% oder 19% kommt. Aber so ist es ja eine Katastrophe. Und man muss sich echt überlegen, wie man dieses Sympathiedefizit einmal ausgleicht. Also mit Saga von Julius Raab und Leopold Figl, die 80% seiner Wähler gar nicht mehr kennen, aufgrund der momentanen Bildungsmisere, die wir auf den Schulen haben. Also da muss man sagen, mit dem wird er keinen Blumentopf gewinnen. Ja? Also da muss er schon ein bisschen in die Initiative gehen, die jungen Wähler, die jungen auch Arbeiter und Angestellten auch ansprechen, in die Breite gehen. Aber mit Leopold Figl, das ist halt das Konzept vom Vorvorgestern, das hat vielleicht bei Wolfgang Schüssel noch geklappt.
In dieser Woche hat die Ampelregierung ganz viel Medienpräsenz gehabt. Die Ampelchefs haben große Interviews gegeben, auch bei uns. Es hat sich nicht ausgewirkt auf die Beliebtheit, nur minimal muss man sagen, 3%. Jetzt also Christian Stocker bei 15%, das ist aber schon sehr niedrig. Also da startet man eh schon von ganz niedrigem Niveau. Was bedeuten diese extrem schlechten Umfrageergebnisse?
Ich sehe das noch krasser fast, wie der Schmidt das jetzt gesagt hat, weil ich kann mich nicht erinnern in den letzten Monaten, dass jemand so viel Medienpräsenz hatte wie und so viel positive Medien, quer durch alle Sender und vom ORF angefangen bis zum kleinsten Privatsender zu dritt aufgetaucht. Immer positiv, wir haben jetzt eine Regierung, immer wohlgesonnen, die Fragen waren wohlgesonnen. Das heißt, das waren ja, wenn ich mal diesen Werbewert da durchrechne, waren das Millionen, was der Partei hätte zahlen müssen für das, wirklich. Ja. Und dann kommt so ein Ergebnis raus, das ist echt erschauend, muss man ehrlich sagen. Und ich weiß nicht, ich bin mir sicher, das bedeutet ja auch, dass er nicht einmal die eigenen Wählerinnen mehr erreicht. Das ist ja das Schlimmste, was einem passieren kann. In diesem Umfeld gerade, dass ÖVP-Wähler sagen, sie hätten trotzdem lieber einen Kickl als Kanzler. Das ist ja die Konklusion aus dieser Umfrage. Ich nehme nicht an, dass das Grünwähler oder rote Wähler sind oder weniger vielleicht von den Roten. So, und ich bin mir sicher, dass das die ÖVP-Strategen sicher schon nervös macht. Ja, weil was sollten da jetzt positiver wie jetzt geht's nicht mehr. Ja. Und er hat jetzt den Parteitag, da werden sie dann probieren, in seiner Heimatstadt. Vielleicht da um den Parteitag vielleicht noch was rundherum. Aber er ist halt nicht der charismatische Mensch. Er hat auch viele Porzellan zerschlagen in der Vergangenheit mit seinen Aussagen und mit seiner raschen Wende, wo man dann sagt, naja, ich glaube, viele sehnen sich jetzt Karl Nehammer wieder zurück. Ich glaube, das ist Conclusio. Und da gibt es sicher schon einige Strategen in der ÖVP, die jetzt schon andere Personen in der ÖVP abfragen. Ja. Und das wird nicht schwer sein, dass man da Menschen findet, die deutlich bessere Werte als er haben. Ich sage nur, der neue Wirtschaftsminister hat sicher aus dem Stand weg bessere Umfrageergebnisse wie der jetzige Bundeskanzler.
Man hat ja schon in der Vorwoche, sind ja schon Meinungsumfragen durch die Gegend geschwirrt, wo man auf der einen Seite statt Andreas Babler Christian Kern abgefragt hat und statt Christian Stocker hat man schon Sebastian Kurz abgefragt. Also,
was kommt raus?
Naja, dass beide sehr gute Ergebnisse abliefern würden.
Wäre nur interessant, wer das gezahlt hat, diese Umfrage. Ja, Problem macht den selben Völler zweimal.
Also man hat hier offenbar schon eine gewisse Tendenz hin, dass man sich durchaus überlegt in den Parteien, weil das ist ja von einer Partei in Auftrag gegeben worden, geht es vielleicht oder kann es ein anderer besser? Und wahrscheinlich wird die Antwort bei beiden Parteien ja heißen. So wie es jetzt ausschaut mit dieser Performance, 15 und 16%, also da sind wir noch nicht einmal beim ersten Bauchfleck dieser Regierung, der ja nächste Woche kommen wird. Weil es ist ja vollmundig angekündigt worden. Recht naive Schlagzeilenproduzenten haben ja das sofort übernommen, dass es einen Asylstopp geben wird, dass es einen Familiennachzug nicht mehr geben wird. Das setzt Christian Stocker sofort durch, wenn die Regierung steht. Naja, dieses Sofort ist jetzt nicht mehr ganz so sofort. Jetzt muss man mal in Brüssel fragen, ob wir überhaupt dürfen. Dort wird kommen, nein, das dürft ihr natürlich nicht, ja, ist eh klar, weil man ja ganz eine andere Migrationspolitik hat, als wie hier jetzt in Österreich erwünscht wird. Und dann kommt der erste Bauchfleck und da sind wir nicht mehr bei 15%, sondern bei 13%, weil man nicht einmal das Minimalankündigungspotenzial, was man gehabt hat, einhalten kann. Ja? Und da wird es dann wirklich peinlich. Und ich schaue mir das nächste Woche ganz genau an, ob es jetzt diesen Familiennachzug weiter gibt. Logischerweise wird es ihn geben, da geht es ja auch um die Menschenrechtskonvention, die man nicht einfach als ÖVP aushebeln kann, sonst hätten es ja die Innenminister davor auch schon gemacht, die waren ja auch nicht ganz auf der Nudelsuppe daher geschwommen, also die hätten ja das sofort da gemacht und diesen Asylstopp, der da angekündigt wird, na, das ist besonders heikel. Ja? Also ich schaue mir an, ob man einem verfolgten Afghanen oder einem verfolgten Syrer, der wirklich Probleme hat, weil er Christ ist in Syrien, jetzt sagen kann, na, wir haben jetzt keinen Asylstopp verhängt, Entschuldigung, gehst jetzt wieder bitte zurück. Ja? Also das geht natürlich nicht. Das ist nur ein Scherz. Und die Österreicher werden hier wieder nach Grund, also wirklich nach Strich und Faden verarscht.
Mhm. Großes Thema auch in Deutschland derzeit, dass der bald Kanzler Friedrich Merz scheinbar auch ein Wahlversprechen bricht. Er hat ja während des Wahlkampfs gesagt, er möchte sehr sparsam sein. Davon ist jetzt keine Rede mehr. Union und SPD haben jetzt schon beschlossen, dass sie bald wieder große Schulden machen werden, haben ein Schuldenpaket beschlossen, auch für die Militärausgaben, die jetzt anstehen, die EU gestern beschlossen hat. Hat es diese Wendehalspolitik immer schon gegeben? Gab es das immer schon, dass Politiker so schnell ihre Versprechen gebrochen haben?
Also ich bin 20 Jahre politisch aktiv, aber so wie bei Herrn Stocker habe ich es noch nie erlebt. Also nicht so in dieser Geschwindigkeit in eine Richtung, in die andere Richtung geht. Ich habe das noch nie erlebt, in 20 Jahren nicht. Er hat es für mich auch nie glaubhaft, er hat das immer so mit einem Halbsatz dann weggewischt, so quasi, das habe ich halt gestern gesagt, aber es gilt heute nicht mehr. Trotzdem, wir müssen jetzt positiv in die Zukunft schauen, es bleibt uns jetzt gar nichts anderes übrig, weil es nutzt ja nichts. Sind wir froh, dass wir trotzdem jetzt eine Regierung haben? Sind wir mal froh, dass wir mal in schwierigen Zeiten, die auf uns zukommen, eine handelnde Regierung haben? Das haben wir. Und die Sollbruchstellen, die da sind, ich hoffe, dass die noch nicht so schnell aufbrechen. Sie werden irgendwann aufbrechen. Ich hoffe, dass das nicht so schnell passiert, wie der Herr Schmidt sagt, schon nächste Woche. Also ich würde mir wünschen, dass das der Kitt des Neuen jetzt doch ein bisschen noch länger hält.
Wir sehen bei den Umfragen, die Regierung ist sehr unbeliebt im Moment schon zum Start. Die unpopulären Maßnahmen kommen aber erst. Wir haben darüber berichtet in dieser Woche, ab 1. April kommt ein Gebührenhammer, da wird vieles teurer, zum Beispiel Sportwetten oder auch Rauchen. Was macht das dann mit der Beliebtheit der Regierung?
Ich glaube generell, dass die Menschen draußen das ja verstehen, wenn man mit ihnen ehrlich kommuniziert, wenn man sagt, okay, das ist die Situation, wir müssen sparen. Also es ist ja nicht, dass einer per se eine negative Meldung nicht versteht. Wenn er den Sinn versteht, wenn er den Hintergrund versteht, wenn er das Gefühl hat, das ist jetzt ehrlich und glaubhaft, dann ist das ja für jeden okay, für mich auch, ja, für euch wahrscheinlich
aber
auch.
Aber das ist ja nicht mehr ehrlich. Ja?
Das ist ja genau das Problem. Hat man das Gefühl, dass die Maßnahmen, die verkauft werden, hat man wirklich das Gefühl, dass da ehrlich kommuniziert worden ist? Eher nein, und das macht ja diese Unruhe, die dann da ist und warum man dann eigentlich nichts
aber
mehr glaubt.
Wir haben ja nicht mehr 1980, wo ein Zwangsgebührensender allein und zwei große Zeitungen die Menschen informieren. Die Menschen sind mündiger geworden, Gott sei Dank, lesen Facebook, sind auf Twitter, sind auf Telegram, TikTok, überall unterwegs und die kapieren natürlich, was jetzt gerade in Deutschland abläuft, was für da wirklicher Wählerbetrug abläuft, dass ein fast Kanzler es sagt, die Schuldenbremse, die ich vorher gesagt habe, die gilt nicht mehr. Wir nehmen jetzt 500 Milliarden Euro Sondervermögen auf, also wieder Schulden logischerweise. Und gleichzeitig sollen wir in Österreich für 6 Milliarden Budgetsanierung, 6 Milliarden im Vergleich zu 500 Milliarden, nehmen wir den Pensionisten nur mehr weg über die Krankenversicherung. Das ist doch Wahnsinn, das kann man doch niemandem mehr erklären, dass er 300 Euro mehr zahlen soll für seine Krankenversicherung, während in Deutschland mir nix, dir nix, der CDU-Kanzler 500 Milliarden mehr aufnimmt. Warum kann Österreich dann nicht eine Budgetsanierung zusammenbringen, ohne die Pensionisten zu schröpfen, mit einem Wirtschaftsaufschwung, mit einem positiven Zugang zu dem ganzen Thema? Aber das wissen die Menschen, was in Deutschland gerade läuft, die wissen, was in Italien abläuft, die wissen, was in Frankreich abläuft, was die für wirtschaftliche Probleme haben. Das ist nicht mehr so wie 1980. Man hat einen viel größeren Horizont. Man kriegt mit, was da für Kriegstreiberei gerade stattfindet. Man kriegt mit, was da an 800 Milliarden Euro Volksvermögen in die Rüstungsindustrie gesteckt wird. Und das Ganze erinnert natürlich die Menschen an diese Corona-Situation. Rüstungsindustrie ist jetzt ausgetauscht durch die Pharmaindustrie. Früher hat man es in Impfstoff rein investiert und hat die Pharmafirmen zugebuttert mit Steuergeld. Jetzt werden die Rüstungsfirmen jetzt zugebuttert mit 800 Milliarden Euro. Das kapiert doch jeder, dass er dann nicht dafür sein kann, dass bei ihm 300 Euro weggenommen werden. Das ist passt einfach.
Ich sage natürlich was, ja, ey. Hätten wir mitverhandelt, hätte es das nicht gegeben. Punkt. Ja, ich sehe es genauso. Es geht nicht, dass man gerade bei den Pensionistinnen Sozialversicherungsbeiträge jetzt erhöht in einer Situation.
Ja, und dafür leisten wir uns einen Raketenschild, damit man bei den Pensionisten 300 Euro...
Man darf halt nicht immer Äpfel mit Birnen auch nicht verwechseln. Na, muss man auch sagen. Ich wäre auch dafür gewesen, dass man nicht so mit den Sparstift jetzt reinfährt, wie es die Regierung scheinbar jetzt plant, weil das natürlich die Konjunktur erst recht abwirkt und war überhaupt keine Notwendigkeit da, die 6 Milliarden. Man hätte es auch auf 2-3 Jahre glätten können. Und hätte zum Beispiel die Pensionisten nicht zur Kasse gebeten.
Heute hat Andreas Babler auch als Medienminister gesprochen, als neuer Medienminister, und hat den ORF erwähnt. Er hat nur den ORF erwähnt und sonst kein Medienunternehmen und hat gesagt, ORF gehört zu Österreich wie das Schnitzel. Wie sehen Sie das als Journalist, dass er nur den ORF erwähnt?
Ja, mir ist das auch aufgefallen, und zwar sehr negativ aufgefallen, weil das auch eine Missachtung der Leistung aller Medienschaffenden in ganz Österreich ist, auch von OE24TV, ServusTV und anderen Sendern, die täglich sensationell gute Arbeit leisten. Und dann streiche ich nur einen Sender raus, der ohnehin schon wettbewerbsverzerrend eine Zwangsgebühr bekommt, damit er wesentlich bessere qualitativ, quantitativ noch mehr leisten kann mit 3.200 Mitarbeitern, als wie das jeder Private nur ansatzweise schaffen könnte. Ja? Also da ist sowieso eine Wettbewerbsverzerrung. Und dann stelle ich mich als neuer Medienminister und Vizekanzler hin und erwähne nur diesen ORF als Hort gegen den Fake-News-Betrieb, den wir manchmal haben, logischerweise in TikTok oder Twitter oder wie auch immer. Aber das ist einfach ungerecht gegenüber jedem privaten TV-Unternehmer.
Mich nervt an dieser Diskussion, dass es immer so ein entweder ORF oder Privatsender. Und was man nicht sieht, dass das natürlich ein sowohl als auch ein österreichischer Medienminister muss beide stärken. Natürlich brauchen wir auch einen öffentlich-rechtlichen Sender, aber wir brauchen natürlich sehr wohl auch starke Privatsender. Beides brauchen wir, weil die Gegner, das ist nicht der jeweilige andere. Also die Gegner sind die Streaming-Plattformen, das ist Netflix, das ist Amazon. Auch die Werbeeinnahmen fließen ja nicht. Ja. Das ist ja nicht so, dass die jetzt von OE24 zum ORF weggehen, sondern die gehen zu Amazon und die gehen auf Facebook und wo auch immer hin. Und statt dass man erkennt, wie wichtig eine österreichische Gesamtmedienlandschaft wäre und die gemeinsam stärkt, und da braucht es auch einen öffentlich-rechtlichen Sender, da bin ich schon dafür, ja, aber auch starke private, spielt man die gegeneinander aus, was vollkommen blöd und lächerlich ist.
Also man muss schon sagen, es gibt ja insofern eine gewisse Gegnerschaft, weil jedes Bezahlmodell von einem Privatsender oder von einem privaten Medienunternehmen natürlich durch den ORF unterlaufen wird, wenn man diese Bezahlschranke dann umgeht und die Meldung dann gratis ohne Bezahlschranke dann auf der eigenen Homepage.
Sicher, dass da,
dann kann ein derartiges Konzept in Österreich nicht funktionieren. Und solange das der ORF macht, haben wir Privaten alle ein Problem. Punkt 1. Punkt 2. Ist diese Ungerechtigkeit, die uns Private total nervt. Ja. Da gibt es einen Platzhirschen, der 3.200 Mitarbeiter sich leistet, einen Frühstücks-TV-Moderator, der 440.000 Euro im Jahr kassiert. Also das ist obszön. Ja. Und dann müssen die privaten TV-Anstalten sparen, müssen schauen, dass sie irgendwie über die Runden kommen. Das passt einfach nicht. Ein Miteinander, ja, bin ich ganz bei Ihnen, Herr Senowitsch, absolut richtig. Müssen wir haben, schauen wir auch, dass wir uns gegenseitig helfen in den Medien, aber es kann nicht sein, diese Ungerechtigkeit, und da sind wir wieder bei der Rede von Andreas Babler. Warum ist der ORF der Schnitzel und der Hans Krankl? Also es gibt andere Sender auch, die wirklich zur Identität Österreichs sehr viel beitragen. Und da könnte man schon so viel Grips haben, oder sein Redenschreiber zumindest, dass man die anderen auch erwähnt, und das ist ein bisschen peinlich gewesen.
Ist das nicht sogar ungeschickt von ihm? Wird das jetzt ankommen bei allen anderen Medienunternehmen? Ist ja klar.
Ja, man hat sich halt beim ORF eingeschleimt, ja, als Andreas Babler. Also man hat ja hier ein wichtiges Signal ausgegeben an den Königlberg. Also ich bin euer Beschützer, ich bin der, mit dem ihr weiter rechnen könnt, dass ihr eure Zwangsgebühr weiterkriegt, dass wir schauen, dass es nicht zu heftig wird, das Sparpaket. Diese Signale hat man damit ausgeschickt. Bei den anderen privaten Medienunternehmen muss ich sagen, ich wäre ein bisschen beleidigt, wenn ich einen Sender betreibe und von Herrn Babler nicht erwähnt wird, obwohl ich auch eine ganz gute Leistung bringe. Also das passt einfach nicht. Da hätte man allgemeiner das vielleicht formulieren können, auch ein bisschen ja, für die Zukunft geschickter.
Ich sage es nochmal, ich sehe, wie der österreichische Medienkuchen immer kleiner wird. Ich sehe, wie die Ausgaben der Unternehmen bei den österreichischen Medien, und da meine jetzt nicht nur TV, sondern natürlich auch Printmedien, und so, immer weniger wird. Und statt dass man da sich konzentriert und sagt, eine Kraftanstrengung, dass da mehr bleibt, indem zum Beispiel die anderen, die Streaming-Anbieter, dass die jetzt endlich einmal fair zur Kasse gebeten werden. Und da müsste es schon lange einen gemeinsamen Topf geben, wo ich sage, die Streaming-Anbieter, die Amazon dieser Welt, diese Facebook dieser Welt oder wie auch immer sie heißen, die müssen ihren Beitrag leisten, und aus diesem Topf können dann natürlich zum Beispiel private Anbieter finanziert werden oder mitfinanziert werden. Das wäre schon lang überfällig, da traut man sich nicht, warum nicht, das ist so halbherzig, da macht man eher so einen Pseudokrieg zwischen Innerösterreich, was wieder lächerlich ist und kleingeistig ist, und ärgert mich immens, dass man nicht auf das wahre Problem hinschaut, das wir tatsächlich haben.
Was ich mir als Journalist auch gedacht habe, wenn man den ORF so hervorhebt und so tut, als gäbe es die anderen nicht, wenn wir doch wissen, dass der ORF so viele Zuschauerinnen und Zuschauer verliert, klingt das für mich nach Retropolitik. Und genau diese Retropolitik wird ja an die Wabler auch vorgeworfen.
Das ist natürlich richtig. Also es ist eine absolute Retropolitik, weil mittlerweile, ich habe es heute schon einmal erwähnt, haben wir ja eine total aufgeklärte Gesellschaft, die sich ja nicht über den ORF alleine informiert, sondern über Facebook, über Twitter die Meldungen von der FAZ bekommt, von der Washington Post, von der Daily Mail und. Man kann sich ja hier als mündiger Staatsbürger ja ein schon viel besseres Weltbild schaffen, indem man diese sozialen Medien sinnvoll verwendet. Ja, man muss immer vorsichtig sein. Es gibt genug Fake News, was auch verbreitet wird. Aber auch, muss ich sagen, weil der ORF so dargestellt wird als Hort der Qualität. Naja, also vielleicht sollte man sich mal überlegen, dass man statt 8 Stunden Homer Simpson am Vormittag bis am Nachmittag einmal Bildungsfernsehen bringt. Naja, da sind wir vielleicht dann auch bereit, dafür auch zu zahlen. Aber für Homer Simpson am Nachmittag interessiert mich null die Bohne, dass mein Gebührenbetrag von über 200 Euro verwendet wird. Und, das muss ich auch sagen, ich habe keinen Neid, soll jeder verdienen, was er will. Aber es muss schon in einem gewissen Verhältnis sein, die Gagensituation beim ORF zu denen von den Privaten. Und kein Redakteur von einer Kronenzeitung, keiner von vom Kurier oder vom Standard kriegt 440.000 Euro im Jahr. Das gibt's nicht. Und da muss man mal ansetzen, wenn es dieser Generaldirektor nicht schafft, dass er das einmal in den Griff kriegt, dann soll er mal aufhören zum Jammern, dass er wenig Geld hat.
Wir gehen in eine kurze Werbepause und sind dann gleich wieder zurück mit Fellner Live. Bleiben Sie bei uns.
Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf UI24TV.
Schön, dass Sie mit dabei sind. Ebenfalls bei uns ist Journalist Richard Schmidt. Zu meiner Linken und zu meiner Rechten ist Hans Arsenovic, Grünpolitiker in Wien. Jetzt sprechen wir zum Abschluss noch über den wohl umstrittensten Ball Österreichs. Heute geht wieder der Akademikerball in der Wiener Hofburg über die Bühne, organisiert von der FPÖ Wien. Es wird auch in diesem Jahr wieder eine Gegendemonstration geben. Und die Grünen haben schon ordentlich ausgeteilt und haben gesagt, auch heuer ist damit zu rechnen, dass zentrale Protagonisten der extremen Rechten am Ball erscheinen. Das sagt der Grünpolitiker Hammer. Und da haben wir jetzt auch einen Grünpolitiker schon bei mir im Studio. Sie waren selber bei den Demonstrationen gegen den Akademikerball in der Vergangenheit mit dabei. Warum?
Naja, also prinzipiell muss ich sagen, ich habe nichts dagegen, dass es einen Ball gibt. Gar nichts. Ja? Im Gegenteil, als Wien-Touristiker, als jemand, der die Wirtschaftskammer vertritt, ist jeder Ball, bringt der Wiener Wirtschaft was. Ja? Aber was ich wirklich nicht verstehe, und um das geht es ja hauptsächlich, warum jemand, der Österreich eigentlich nicht anerkennt, die rennen alle um und um mit ihren deutschen Scherpen. Ja? Ja, alle haben sie ihre. Also warum diese deutschen Burschenschafter unbedingt in der Hofburg das machen müssen, das Haus der Republik Österreich, wenn man so will. Und das ist eigentlich die einzige Frage, die ich mir
stelle. Also der Ort stört Sie?
Ja, absolut, ja, das verstehe ich.
Sie haben gegen den Ort demonstriert damals.
Absolut, ja. Ich verstehe nicht, warum deutsche Burschenschafter, die Republik nicht anerkennen, in der Hofburg das machen müssen. Ja.
Aber jeder Sie andere wissen schon, warum diese Burschenschaften sich entwickelt haben, aus 1848, dass es einen historischen Background gibt und deswegen auch diese Schleife ist, dass man gemeinsam
mit den Deutschen, mit den Fahnen der
Darf ich noch fertig reden? Gemeinsam mit deutschen Abgeordneten 1848 in Wien sich Straßenkämpfe gegen die Habsburger Monarchie geliefert hat. Norbert Blum zum Beispiel auch von den Habsburgern an der Stadtmauer von Wien erschossen worden ist, weil er deutscher Abgeordneter war, in Wien mit den Studenten, den Arbeitern gekämpft hat. Also da geht es um eine Freiheitsbewegung. Ja? Ja. Das muss man schon einmal betonen, warum das so ist und warum diese Farben so sind. Also diese Farben, niemand, glaube ich, will hier einen Anschluss an das völlig abgesandelte Deutschland, das durch Schwarz und Grün und Rot vernichtet worden ist, deindustrialisiert wird, glaube ich, kein vernünftiger Mensch heute in der Hofburg will, dass wir uns dem anschließen. Also das glaube ich eher nicht, nein. Ich glaube eher, dass es darum geht, dass man hier auch die Freiheit leben muss, dass Menschen mit anderen gesellschaftspolitischen Grundkonstrukten ihren Ball feiern dürfen, wo sie wollen. Und dann haben wir eine andere Partie, die das nicht zulassen will. Das sind Grüne, Anarchisten, Antifa, egal wie da diese Konstellation zusammenwirkt. Und die wollen das nicht. Ich habe noch nie einen Freiheitlichen gehört, der hat gesagt, die Antifa darf dort oder dort ihre Versammlung nicht abhalten. Ich glaube, jeden Freiheitlichen ist das herzlich wurscht. Ja. Und diese Liberalität, die wir hier leben, in Österreich, in einer Demokratie, die sollte eigentlich sehr viel wert sein. Und was ich dann ganz bedenklich finde, wenn es dann zu Gewalt kommt. Also das muss man schon einmal sagen. Solange da alle friedlich demonstrieren, herrlich. Ein bisschen Folklore schon mittlerweile, weil es ist eh jedes Jahr gleich abspielt. Die Polizei steht dort, die armen Polizisten müssen wieder Überstunden schreiben. Dafür können es dann den Favoriten die Messerstecher nicht kontrollieren. Aber ist ja alles okay. Ja? Also das ist alles Folklore. Gefährlich wird es dann, wenn diese Antifa-Wahnsinnigen dann Flaschen werfen, wenn sie dann Leute attackieren oder, wie es schon in Graz passiert ist, Ballgänger niederschlagen wollen. Ja?
Also, dass ich jetzt kurz was sagen
darf. Ja, bitte.
Also generell, ich bin gegen jegliche Art von Gewalt, egal von welcher Seite das ist. Und das ist, lehne ich in jeder Konstellation ab, in jeder. Ja. Nichts rechtfertigt in Österreich Gewalt. Trotzdem ist jede Demo erlaubt, Gott sei Dank. Und mir ist es eigentlich auch wurscht, ob schlagende Burschenschafter im Köller Mensuren schlagen und sich besäbeln. Meistens kennen sie es eh nicht gut, weil sie dann eh irgendwelche Schmisse haben. Man sieht ja, dass es scheinbar viele eh nicht so gut kämpfen können, wie sie es gern würden. Aber okay, ist ihr Problem. Ist mir komplett wurscht.
Das gehört dazu.
Es ist mir auch wurscht, dass sie in ihren Statuten haben, dass sie eigentlich niemanden Fremden aufnehmen wollen. Ja? Das haben sie nämlich schon. Ich habe noch niemanden anderer Hautfarbe gesehen, der bei einer deutschen schlagenden Burschenschaft ist. Der wird nämlich nicht aufgenommen. Wir wissen, dass es so ist. Ja. Und ist mir auch egal, sollen sie es so machen, ist ihr Verein. Und sie treffen in ihre Vereinshäuser, auch alles egal. Ich demonstriere, weil sie im Haus Österreich diesen Ball abmachen. Deutsch-Nationale, die sich nicht zu Österreich bekennen. Und da gibt es sehr wohl viele, die sich nicht zu Österreich bekennen. Da gibt es einige, die noch immer finden, wir sind deutsch-national und sich als Deutsche fühlen und nicht als Österreicher. Und das ärgert mich und das möchte ich nicht, dass das in der Hofburg, in dem Haus, in dem der österreichische Bundespräsident wohnt, dass die dort feiern. Das ist der einzige Grund, warum ich dagegen demonstriere. Sie haben mich gefragt.
Kurze Zwischenfrage. Ja. Warum demonstrieren dann die Grünen und die Antifa und die ganzen Ultralinken nie gegen die antisemitischen Palästinenser, die direkt vor dem Stephansdom demonstrieren und sich versammeln und ihre Kampfgeschreie da abhalten?
Also,
gegen Intoleranz und gegen rechte Antisemiten,
aber
die was, hier...
Aber dann immer das eine mit dem anderen verkehrt.
Ja,
aber das ist ja kein Entweder-Oder. Ich meine, ich bin
aber ja
voll dafür, dass
Antifa,
das...
Ich vor voll Stephansdom dafür, dass sich das, positionieren.
Ich habe mich voll dafür eingesetzt, dass...
Hamas-Verehrer sofort...
Entschuldigung, bin ich aber voll dagegen. Ich habe immer für Israel und gegen die Hamas demonstriert, wo ich nur konnte. Also mir das vorzuwerfen ist jetzt
nein, nicht
also im Gegenteil. Also ich will nur sagen und ich bin auch voll dafür.
Ja, dass, sagt,
ich bin auch voll sein. Dafür. Ja. Aber nur das eine ist ja kein entweder oder, sowohl als auch.
Ja, sowohl. Ich bin demonstriert halt.
Aber ich würde auch nicht zulassen, dass die Gaza-Anhänger in der Hofburg am Ball oder Festl machen.
Dann geht das sogar von Stephansdom.
Ja, ich bin. Wenn es eine Demo ist, können Sie demonstrieren. Okay, aber ich bin dagegen, dass bestimmte Zeichen gezeigt werden. Hamas-Flaggen, IS-Flaggen und. Gott sei Dank haben wir das jetzt auch aufgenommen mit strengeren Strafen, ähnlich dem Verbotsgesetz. Und da bin ich sogar dafür, dass es noch strenger sein wird, dass all diese Symbole genauso verboten gehören wie all diese NS-wahnsinnigen Symbole, die es da gibt. Das ist für mich kein Unterschied. Ja? Aber natürlich haben Sie das Recht.
Ball waren, glaube ich, noch nie verbotene Symbole, oder?
Weiß ich nicht, ich war noch nie dort, außer draußen auf der Demo.
Muss man schon aufpassen.
Und, ja. Sie waren schon dort, haben Sie
es
schon
angeschaut? Ich habe mir
das
nicht angeschaut, darum würde ich es auch nicht behaupten, dass dort verbotene Symbole zu sehen waren. Und man muss schon sagen, es ist kein...
Ich glaube, so blöd werden es nicht sein, weil es sind genug Journalisten dort, die
das sagen. Also mir ist lieber der Dominik Knepp und Herbert Kickl oder andere treffen sich dort und Mario Kunasek treffen sich in der Hofburg, als wie irgendwelche Antisemiten schreien vor dem Stephansplatz, vor der Stephansdom, unserem Stephansdom, schreien die herum antisemitische Parolen. Also da müsste man viel eher einmal eine Gegendemo einmal aktivieren.
Ich will beides nicht, wenn ich ehrlich bin. Beides will ich nicht. Ich will weder das Deutsche Nationale in der Hofburg tanzen und ich will nicht, dass Antisemiten also irgendwo in Österreich noch auftreten, nicht einmal einen Zentimeter auftreten können.
Schauen wir abschließend noch zur Wien-Wahl. Wir haben jetzt Umfrageergebnisse gesehen, die zeigen, dass die neue österreichische Regierung einen Fehlstart hinlegt, dass die Beliebtheitswerte im Keller liegen der neuen Regierung. Welche Auswirkungen hat das Ihrer Meinung nach auf die Wien-Wahl, die Ende April bevorsteht?
Naja, für die ÖVP dramatische natürlich. Ja. Also in der Situation jetzt eine Wien-Wahl zu schlagen, Also Karl Mara, der ÖVP-Chef von Wien, hat es da sicher nicht leicht. Und das Zweite natürlich, das ganze Konzept des Wahlkampfs, der von Michael Ludwig ja schon geplant war, gegen einen Kanzler-Kickl, den wir jetzt doch nicht haben. Also das ist ja völlig gescheitert. Man hat jetzt eine Situation, wo man selbst in der Bundesregierung ist, wo man auch selbst argumentieren muss, gegenargumentieren muss, dass man Pensionisten einen höheren Krankenversicherungsbeitrag aufbürdet. Das schauen wir auch einmal an, wie das bei den Wiener Pensionisten ankommt. Wenn sie es erfahren, dass 200 bis 300 Euro mehr zahlen müssen mit dieser neuen Regierung, wo der Herr Babler das mit unterschrieben hat. Also das wird einmal spannend, wie sich das bei der Wienwahl auswirken wird und auch vor allem bei der Motivierung, damit man überhaupt zur Wienwahl geht. Das ist einmal auch wichtig, weil viele Senioren dann vielleicht sagen, na, bevor ich jetzt jemand anderen wähle, ja, gehe ich gar nicht hin, aber das schadet der SPÖ dann auch natürlich.
Ich sehe auch, also zwei Sachen, die ich sehe. Einerseits natürlich ist das Kalkül vom Bürgermeister Ludwig, weil er hat ja die Wahl früher angesetzt, weil er dachte, es gibt Blau-Schwarz. Und das wäre ja die Gegengeschichte in Wien gewesen, die ist jetzt total hinüber. Das ist genau das Gegenteil passiert jetzt. Das heißt, er muss sich jetzt mit Kämpfereien, mit der eigenen Fraktion, mit Andi Babler und dem neuen Finanzminister, der die Wienenergie höher besteuern will, damit beschäftigen, wie gesagt, höhere Pensionistenabgaben. Nicht so leicht, dann hat er eigene Probleme so und so noch mit einigen Bezirksvorsteher, die jetzt gerade Verhandlungen haben, kommt auch noch dazu. Aber noch schlimmer ist die ÖVP. Ja, ich nehme an, dass die einstellig in Wien landen werden. Erstens haben sie keine Relevanz mehr in der ÖVP generell mehr, keine mehr. Sie kommen noch nirgends mehr vor, die Wiener ÖVP. Und ich habe mir jetzt vorgestern zufälligerweise auch die Plakate, die der Karl Mara vorhat, probiert, den Kickl zu kopieren. Da gibt es jetzt neue Plakate, die angedacht sind, da steht drinnen, besser Kali statt Kalifat und solche Sachen. Also nicht einmal gut getextet und versucht, in dieses Publikum rein zu grätschen, in das blaue Publikum und versucht, die wieder zurückzubekommen. Nur das wird ihm nie mehr wieder gelingen. Die sind jetzt beim Schmied, kommen nie mehr wieder zum Schmiedl. Das ist richtig peinlich. Und was da versucht wird, nämlich mit rechten Sprüchen, die wirklich sogar schlecht sind, ja, also nicht einmal lustig sind. Ja.
Aber da muss Kali statt Kalifat, das ist bei aller Liebe. Ist ein bisschen verteidigt. Wie sie auf Kuschelkurs mit der SPÖ war, ausgepasst.
Nein, Moment, ich möchte noch was. Nein.
Auf die andere Seite.
Die ÖVP hat eine wichtige Rolle in diesem Land. Machen. Die ÖVP hat immer zwei große. Also die ÖVP hätte immer die Möglichkeit, auf Wirtschaftskompetenz zu setzen. Immer. Und sagt, wir sind die Partei, die Wirtschaftskompetenz, die Partei der Unternehmerinnen, die Arbeitsplätze schafft, die Wirtschaft stärkt, hat immer diese Möglichkeit. Sie haben auch immer das Land hinter sich. Aber das, was sie jetzt tun in Wien und zu sagen, wir machen eine Sicherheitspolitik für Arme. Wer kommt ja so und so nie an Dominik Knepp heran, Karl Mara in dem Punkt. Nie im Leben kommt er an ihn heran. Egal, was er versucht, das ist nur mehr noch lächerlich und hat den Effekt, dass noch mehr ÖVP-Wähler und Wählerinnen sich von der ÖVP Wien abwenden und zur FPÖ gehen. Ich weiß nicht, warum er das tut, aber ich glaube, er wird das am 27. April spüren und die ÖVP Wien wird einstellig sein.
Hatzi Strache hat es geschafft. Er wird bei der Wienwahl antreten. Womit rechnen Sie?
Ich hoffe, dass es dass es nicht ein Schlag ins Wasser wird, wie bei der letzten Aktion, die er gehabt hat. Da hat er zwar der FPÖ sehr geschadet im Wahlkampf. Für einen Einzug hat es nicht gereicht. Wenn man so viel Kraft und Energie verwendet, dass man es irgendwie doch reinschafft in einen Wahlkampf und in ein Finale von einer Wahl zu schaffen, da muss man sich halt, wünsche ich ihm, dass er halt vielleicht doch einmal im Gemeinderat drinnen sitzt. Aber andererseits muss ich sagen, ich weiß nicht, wofür er steht. Es gibt die FPÖ, die vertritt die Meinung wahrscheinlich auch des früheren Vizekanzlers und Parteichefs genau. Also ich weiß nicht, für was er stehen sollte oder was er, genauso ist das ein Problem, wie es eben Herr Sinovic gesagt hat bei der ÖVP. Also die FPÖ rechts überholen wird nicht funktionieren. Mit einem Kuschelkurs gegen die oder mit der SPÖ, das wird dem Herrn Bürgermeister ziemlich wurscht sein oder vielleicht will er es gar nicht. Also was soll da passieren?
Das ist so pervers, das jetzt klingt, was ich sage. Also Hatzi Strache wird nicht in den Gemeinderat einziehen. Also die Hürde werden sie nicht überschreiten. Aber er wird der SPÖ helfen, nämlich in manchen großen Bezirken vielleicht. Ja. Weil ich glaube sehr wohl, dass er Floridsdorf, Donaustadt, Simmering, also in den großen Bezirken, wo es sehr knapp um die Bezirksverstehung geht zwischen Rot und Blau, wurde zusätzliche blaue Liste, der im Bezirksparlament sind noch niedrigere Hürden wie im Gemeinderat, wo es sein könnte, dass er dort ins Bezirksparlament reinkommt, zum Beispiel nach Floridsdorf, und dadurch dann der SPÖ-Parteiobmann in Floridsdorf trotzdem der stimmenstärkste wird und nicht die FPÖ. Also, so blöd es klingt, das Antreten von HC Strache könnte in den großen Wiener Bezirken sogar der SPÖ helfen, indem sie die Bezirksvorstehung noch retten.
Ja, andererseits muss man mal sagen, die große Zeit ist vorbei und irgendwann hätte man mal einsehen müssen, dass das nichts mehr bringt und damit erledigt ist.
Richard Schmidt, Hans Arsenovic, vielen Dank fürs Kommen. Wir gehen in eine kurze Werbepause und sind dann gleich wieder bei Ihnen. Bleiben Sie dran.